Ja, sehr praktische Verse. Der eine oder andere wird sich hier sicherlich angesprochen fühlen. Ein Wort für die Frauen, für die Männer in der Ehe. Ein Wort zu den Kindern und zu den Vätern. Ein Wort zu den Sklaven und den Herren. Ja. Genau. Also worum geht es hier? Paulus ist hier dran gelegen. Oder ihm ist wichtig, dass alles im Zusammenleben dem Herrn entspricht. Ja? Der Umgang miteinander, dass der christusgemäß ist, dem Herrn entspricht, im Herrn ist. Ja? Das schreibt er auch, ja, hier, fängt gleich an im Vers 18, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt, ja. Oder Vers 20, ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allen Dingen, denn dies ist wohlgefällig im Herrn, ja. Also er beschreibt hier eigentlich so eine Ordnung, gell, die dem Herrn entspricht. Ja, wie gehen wir miteinander um, so dass es dem Herrn wohlgefällig ist? Ja, das hat er hier beschrieben. Ja, Herr Jesus, im 1. Korinther 14, Vers 33, da heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Ja. Interessanterweise, sondern des Friedens. Der Friede, der ist so eine Frucht, gell? Wenn wir in der Ordnung des Herrn stehen, ihm entsprechen, ja. Und ja, die Ordnung in der Gemeinde, die auch speziell hier in der Gemeinde in Kolosse, die war Paulus ein großes Anliegen. Das haben wir auch schon im Kapitel 2, Vers 5 gelesen. Da heißt es, da sagt er, wenn ich auch dem Fleisch nach nicht anwesend bin, dann bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung, ja, und eure Festigkeit, die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Paulus hat es genau gesehen, gell? Ja, die Gemeinde lag ihm so am Herzen, gell? Und er wollte den Geschwistern einfach helfen, dass alles dem Herrn auch entspricht im Gemeindeleben. Und da gehört ja, Gott ist eben nicht ein Gott der Unordnung. Ne? Und im 1. Korinther 14, wo dieser Vers, wo er das den Korinthern sagt, da geht es jetzt mehr um die Versammlung, wo einiges nicht, sagen wir mal, teilweise so drunter und drüber ging in der Versammlung, mehrere Geschwister gleichzeitig geredet haben. Moment, schlagen wir gerade mal kurz auf. 1. Korinther 14, 33. Das. Ja, und da sagt er auch, da beschreibt er eigentlich die Ordnung in der Versammlung. Ja. Wird einem, ja, Prophetenlast reden, zwei oder drei, und die anderen lasst es prüfen. Wird einem, aber einem anderen, welcher sitzt, etwas offenbart, so schweige der Erste. Ja, also da geht's Paulus speziell um die Versammlung, dass es in der Versammlung, die Versammlung einfach dem Herrn entspricht, ja. Aber hier jetzt im Kolosserbrief, da geht's um den Umgang der Geschwister miteinander. Ja? Und er greift sich hier verschiedene Gruppen raus und fängt hier mit den Frauen an und den Männern in der Ehe. Da heißt es, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ja, das ist auch immer das Schöne, gell? Er spricht zu diesen drei Gruppen von Menschen, ja, Kinder, Väter, Sklaven, Herren, und er spricht immer beide an, ja. Er spricht die Frauen an, er spricht die Männer an, die Kinder, die Eltern, die Väter speziell, die Sklaven, aber auch die Herren, er spricht sie alle an, gell? Und für jeden, jeder muss sich üben, gell, im Umgang mit dem anderen, ja, damit es dem Herrn wohlgefällig ist und entspricht, ja. Und es gibt im Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 22 bis Anfang 6. Kapitel, einen sehr ähnlichen Abschnitt, den Paulus an die Epheser schreibt. Mhm. An die genau die gleichen Zielgruppen, sage ich mal, ja. Das beides ergänzt sich sehr gut. Und speziell zu den Männern und Frauen, ja, schreibt Paulus im Epheserbrief relativ viel. 11 Verse sind das insgesamt, von 22 bis 33. Und er hebt hier ab oder vergleicht die Beziehung zwischen Frau und Mann oder auch umgekehrt mit der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Ja, und da würde ich gern mal zwei Verse lesen, die hier sehr gut dazu passen. Das ist Epheser 5, Vers 24 und 25. Könnte das bitte mal jemand lesen? Epheser 5.
Aber ja. Wie die Gemeinde Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat.
Ja, Herr Jesus, das ist eigentlich ein wunderbares Bild, gell? Eigentlich ist die Ehe ein Bild auf die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, gell? Die Gemeinde ordnet sich Christus unter, weil er das Haupt ist, weil er der Herr ist, ja. Und der Herr, er hat sein Leben gelassen für die Gemeinde, gell? Ja. Hat sich hingegeben für die Gemeinde. Er ist sogar gestorben für die Gemeinde, gell? Ja, um sie zu reinigen und zu heiligen. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Bild, gell? Für beide, gell? Also das ist eine große Übung und große Verantwortung für beide, gell? Für Männer und Frauen, gell? Ja, dem zu entsprechen. Dann kommt Paulus zu sprechen auf die Kinder und die Väter. In Kolosser 3, Vers 20 und 21 heißt es: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allen Dingen, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht entmutigt werden. Ja, Herr Jesus, das ist eines der Gebote, auch im zweiten Buch Mose, dass ja, Herr Jesus, dass wir unsere Eltern ehren. Das ist 2. Mose 20, Vers 12, da heißt es: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Ja, und in 5. Mose 5, Vers 16 auch nochmal: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebst und dir es wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Ja. Im Epheser Kapitel 5 schreibt Paulus auch das erste Gebot mit einer Verheißung. Ja, ist doch wunderbar. Dieses Gebot hat eine Verheißung, gell? Seine Eltern zu ehren. Ja, ein langes Leben und Wohlergehen letzten Endes. Ja, Herr Jesus, ja, das ist dem Herrn wohlgefällig, wenn die Kinder ihren Eltern gehorchen. In allen Dingen heißt hier sogar, ne? dies ist wohlgefällig im Herrn. Und ein schönes Vorbild war auch Jesus selbst, ja, der als 12-Jähriger mit seinen Eltern in Jerusalem war. Und ja, da ist er in den Tempel gegangen, gell? Weil er in dem sein musste, was seines Vaters ist. Aber dann ist er mit seinen Eltern mit nach Nazareth gegangen und dann heißt es, dass er ihnen in allem untertan war. Ja, sogar der Herr, gell, hat Gehorsam geübt. Ja, auch gelernt heißt es auch an einer anderen Stelle. Jesus, aber speziell auch zu seinen Eltern. Genau, und zu den Vätern heißt es, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht entmutigt werden. Ja, das ist eine Gefahr, dass man mal zornig wird, gell? Auch über Kinder mal zornig wird, gell? Und dann, ja, die Kinder, die Wut zu spüren bekommen. Mhm. Und das ist hier müssen die Eltern aufpassen, gell? Ja, die Väter müssen hier aufpassen. Mhm. Ja, das ist keine Frucht des Geistes, ne? Der Zorn. Herr Jesus. Ja, stattdessen heißt es im Epheser 6, Vers 4, dass die Kinder, das ist Epheser 6, Vers 4, die Väter, die Kinder erziehen sollen in der Unterweisung und Ermahnung des Herrn. Ja, das ist wichtig, gell, dass die Väter vom Herrn den Glauben in den Kindern stärken, gell, und etwas auch vom Herrn mitteilen, ja. Und Timotheus war da ein sehr gutes Beispiel, gell, der kannte die heiligen Schriften von Kind auf. Ja, woher hat er sie denn gelernt? Ja, das waren seine Eltern, das war auch seine Mutter, ja. Sicherlich, die ihm viel mitgeteilt hat vom Herrn. Mhm. Ja, im 2. Timotheus 1,5 heißt es, dass in ihm der gleiche Glaube ist wie auch in seiner Mutter. Mhm. Ja, der kommt sicherlich auch, mit Sicherheit auch, von der Unterweisung im Herrn, im Wort des Herrn. Ja. Und das war auch ein Gebot an Abraham, dass er seine Kinder, ja, und seine Nachkommen nach ihm, kleinen Moment, so erzieht. Hat sogar dem Abraham befohlen, heißt es in 1. Mose 18, Vers 19, dass er seinen Kindern befehle und seinem Haus nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Ja, also das war Gottes Wunsch, Gottes Wille, Gottes Anweisung letztendlich auch für die Kinder Israel, das so zu tun, ihren Kindern das Wort mitzuteilen, ja, dass sie die Wege des Herrn halten und tun. Ja, das war ein Wort für die Kinder einmal, aber auch genauso auch für die Väter. Kommen wir zu den Sklaven und den Herren. Wie sollen die miteinander umgehen? Ihr Sklaven, Kolosser 2, 22 bis 23, ihr Sklaven gehorcht in allen Dingen euren Herren nach dem Fleisch. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Alles, was ihr auch tut, das arbeitet von ganzer Seele als dem Herrn und nicht den Menschen. Ja, Herr Jesus, das war jetzt hier ein Wort für die Sklaven. Also im Wesentlichen, zunächst mal ihren Herren zu gehorchen in allen Dingen. Aber in einer besonderen Art und Weise. Mhm. Ja, nicht, sagen wir mal, nur die Herren im Auge behalten, ihre irdischen, fleischlichen oder Herren im Auge haben, um ihnen, mit Augendienerei, sagt er hier, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern letztendlich den Herrn vor Augen habend. Ja, in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Sie sollen den Herrn vor Augen haben und dem Herrn dienen als Sklaven. Ja. Und alles, was sie tun, zuallererst dem Herrn, von ganzer Seele als dem Herrn und nicht den Menschen tun. Ja. In Epheser 6, Vers 7 heißt es, sie sollen gutwillig dienen als dem Herrn. Ja. Sie haben zwar ihre Herren vor Augen, aber vor ihren inneren Augen haben sie den Herrn, ja, und dienen dem Herrn. Und dadurch dienen sie auch ihren irdischen Herren, gell, aber in einer Weise, die dem Herrn wohlgefällig ist. Gell. Ja, Herr Jesus, in Epheser 6, Vers 6 heißt es, dass die Sklaven alles von ganzer Seele als dem Herrn tun sollen und nicht den Menschen als Sklave Christi. Entschuldigung, als Sklave Christi den Willen Gottes aus ganzer Seele tun. Das ist, kommt dann auch gleich im Vers 24. Da heißt es, ihr dient als Sklaven dem Herrn Christus. Ja, genau. Und das ist eigentlich im Grunde etwas, was uns alle betrifft. Ja. In Römer 12, Vers 11 heißt es auch, dass alle, seit brennendem Geist dient als, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennendem Geist, dient dem Herrn als Sklaven, ja. Das bezieht sich auf alle, gell? Alle sollen dem Herrn als Sklaven dienen, ja. Nicht nur die irdischen Sklaven. Sklaverei gibt's ja nicht mehr, ne, aber, es gibt immer noch, ich sage es mal oben und unten, ja, Chef, Angestellter zum Beispiel. Insofern ist es ein ganz praktisches Wort, ja, und immer noch sehr aktuell. Für jeden, der in so einer Abhängigkeit steht. Ja. Genau. Und das Schöne ist eigentlich, dass wir zuallererst alles, was wir tun, dass wir es dem Herrn tun, gell? Auch an der Arbeitsstelle beispielsweise. Ja. Ja, natürlich, um unseren Vorgesetzten zu gefallen, auch, ja. Aber in erster Linie eigentlich, um dem Herrn zu gefallen. Ja. Ja, Herr Jesus, dem Herrn dienen als Sklaven. In Kolosser 4, Vers 12 ist von einem Epaphras die Rede. Und der wird tatsächlich auch als Sklave Christi bezeichnet. Da sagt Paulus, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Sklave Christi Jesu, der alle Zeit für euch kämpft in den Gebeten, dass ihr als Vollkommene und völlig gewiss in allem Willen Gottes stehen mögt. Amen. Ja, der Epaphras, der hat gedient als Sklave Christi. Ja, Herr Jesus. Ja, und das Schöne ist auch, gell, auch wenn wir Chefs, Vorgesetzte haben, beispielsweise, und dem Herrn dienen, gell, dass wir wissen, wir haben unseren Herrn kennengelernt und wir wissen, er ist ein guter Herr. Amen. Ja, er ist langsam zum Zorn, groß an Gnade, heißt im Psalm 103 und Barmherzigkeit. Lese ich gerade noch mal kurz vor, Psalm 103. Vers 8. Voller Erbarmen und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und überfließend reich an Güte. So einen Herrn haben wir, dem wir dienen dürfen. Geil. Kein harter Herr. Ja, in Matthäus 25, da ist auch von Knechten die Rede, denen ihr Herr ein Pfunde überlassen hat, ja, damit sie Gewinn, damit sie die einsetzen und Gewinn damit machen, wenn er wiederkommt. Ne? Und einer davon, der hat sich nicht gemüht, ja, mit diesem Pfund umzugehen und es zu vermehren. Und der sagte dann zu dem Herrn, nachdem er dann zurückkam, ja, ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Deswegen habe ich es vergraben, ja, und habe gar nichts gemacht, gell. Schade, gell. Der kannte den Herrn nicht, ganz offensichtlich, ne. Ja. Ja, die Sklaven waren das. Und dann Vers 24 und 25 weiter. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Belohnung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient als Sklaven dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird wieder bekommen, was er Unrecht getan hat. Und es gibt kein Ansehen der Person. Ja, sicherlich auch ein Trost für die Sklaven gewesen, gell? Damals, dass es nicht, ja, einerseits möglicherweise von ihren irdischen Herren auch eine Belohnung gibt, aber ganz sicher vom himmlischen Herrn eine Belohnung, ja, die sich auch die Sklaven erwerben durften und konnten, ja. Ja, es gab eine Belohnung, es gibt eine Belohnung, sowohl für die Sklaven als auch für die Herren, Herr Jesus. Ja, und eine Belohnung, genau. In Offenbarung 22, Vers 12 heißt es, dass sagt der Herr, siehe, ich komme schnell und mein Lohn ist bei mir, um jedem zu geben, wie sein Werk ist. Jedem. Den Herren und den Sklaven, gell? Wie sein Werk ist. Ja, Herr Jesus, es gibt einen Richterstuhl Christi, vor dem alle Christen erscheinen müssen. Ja. Und dementsprechend, gell, was er durch den Leib getan hat, es sei gut oder böse, gibt es eine Belohnung. Ja. Und in 1. Korinther 3, 11 bis 15 heißt es, gell, dass wir bauen alle auf den Grund, der gelegt ist. Das ist Christus, ja. Mhm. Und je nachdem, wie wir auf diesen Grund bauen, mit Gold, Silber, edlen Steinen, also etwas Unvergänglichem, oder Holz, Heu, Stroh, Vergängliches, Irdisches, ja, dementsprechend wird jeder eine Belohnung empfangen. Mhm. Wenn der Herr wiederkommt und wir vor ihm stehen werden, gell? Ja, Herr Jesus. Und da gibt's kein Ansehen der Person, wie es ja auch heißt. Das gilt, da muss jeder erscheinen vor dem, jeder wird erscheinen vor dem Herrn. Selbst die Herren, ja, die Herren, die jetzt etwas sind in dieser Welt, genauso wie die Sklaven, gell, oder die, ja, Herr Jesus. Jeder wird da erscheinen, gell, und es wird dann kein Ansehen der Person geben, ja. Und in Christus, im neuen Menschen, gibt es auch kein Ansehen der Person. Das hat Paulus auch im Kolosser geschrieben, Kolosser 3, Vers 10. Vers 11, im neuen Menschen, gell, da gibt's weder Sklave noch Freier, weder Grieche noch Jude, ja, weder Barbarsküte, Sklave oder Freier, sondern Christus ist alles und in allen. So ist es in der Gemeinde, gell, im Reich des Herrn, gell, da zählt das nicht. Ob einer Herr ist oder ob einer Sklave ist, sage ich jetzt mal, ob er Chef ist oder ob er Bediensteter ist, egal was er für einen Rang hat, ja, das vor Gott gibt's kein Ansehen der Person, ja, und es kommt nur auf Christus an. Christus ist alles und in allen, ja. In Galater 3, Vers 28. heißt es, Moment. Ja, da kann es keinen Juden und Griechen geben, da kann es keinen Sklaven und Freien geben, da kann es auch nicht Mann und Frau geben. Ja, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ja, so ist es. In der Gemeinde, gell? Im Reich Gottes. Ja, und zum Schluss spricht Paulus hier noch zu den Herren. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ja. In Epheser 6, Vers 9 heißt es, sie sollen das drohen lassen. Ja. Und ja, es gibt hier auch ein schönes Beispiel, speziell in der Gemeinde in Kolosse. Mhm. Da gab es nämlich einen Herrn, der heißt, also einen, ja, einen Wohlhabenden, der Sklaven hatte, ja. Das war der Philemon. Und es gab einen Sklaven von ihm, den Onesimus. Und diese Geschichte, die lernen wir eigentlich schön kennen, ja, die ist sehr gut beschrieben, ja. Von Onesimus ist auch im Kolosserbrief mal die Rede, ganz am Schluss. Ja, in Kapitel 4, Vers 9, da heißt es, dass er ja den Tychikus gesandt hat, mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Ja, sie werden euch alles von hier mitteilen. Also, Onesimus war ein Sklave von Philemon und dieser Onesimus, ja, der ist tatsächlich, der ist seinem Herrn davon gelaufen. Ja, aber nicht irgendwohin. Er ist bei Paulus gelandet. Er war tatsächlich bei Paulus. Und er ist dort zum Glauben gekommen. Und Paulus schätzt ihn sehr, gell? Mhm. Er, Onesimus hat Paulus gedient, ja, in seiner Gefangenschaft. Und Paulus hat ihn sehr lieb gewonnen. Und er wollte aber nicht, dass Onesimus bei ihm bleibt, weil er das eben wusste, ja, mhm. Dass er dem Philemon eben davongelaufen ist. Deswegen hat er ihn zurückgeschickt. Ja. Und genau. Und jetzt schreibt er dem Philemon, da gibt es ja auch einen Brief. Ja, er schreibt dem Philemon, gell, in einer sehr versöhnlichen Weise, ja, dass er doch den Onesimus wieder aufnehmen soll und wie viel kostbarer er jetzt der Onesimus ihm doch ist, wo er sogar ein Bruder ist, ja. Und da können wir mal noch ein paar Verse lesen aus dem Philemonbrief. Und zwar im Vers 10 bis 16. Philemon, Vers 10 bis 16. Wer möchte, kann das vorlesen.
Ich bete für dich, für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Banden, Onesimus.
Der mir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist.
Den habe ich zu dir zurückgesandt, ihn, das ist mein Herz.
Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir statt deiner in den Banden des Evangeliums diene.
Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist.
Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer haben sollst.
Amen. Nicht
mehr als ein Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als ein geliebter Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn.
Amen.
Amen.
Ja, das ist wunderbar, gell, wie der Paulus hier voller Liebe mit Onesimus umgeht und mit Philemon umgeht, ja, einfach auch zeigt, gell, wie viel kostbarer es ist, dass der Philemon jetzt ja viel mehr ist als ein Sklave, ein geliebter Bruder, ja. Und ja, in Vers 18, in Vers 19 sagt Paulus auch zu Philemon: Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du außerdem auch dich selbst mir schuldest. Ja. Also das zeigt, dass Paulus mit Philemon auch viel Zeit verbracht hat, ja, und ihm viel mitgeteilt hat, auch vom Herrn, ja, Philemon viel empfangen hat und der Glaube, sein Glaube auch gestärkt wurde, gell. Und ja, Herr Jesus. Und bei Philemon hat sich auch die Gemeinde getroffen, ja, das, die Gemeinde in deinem Haus, es ist da die Rede, genau, im Vers 2 von der Gemeinde in seinem Haus, genau. Also das ist, sind sehr schöne Verse, gell, wie anders doch so eine Beziehung ist zwischen Herr, ja, und Sklave in der Gemeinde, gell, unter Gläubigen, voller Liebe, ja. Und doch sagt Paulus, dass die Sklaven in allem dienen sollen, den ihren irdischen Herren, ja. Das auch nicht vergessen, gell. Immer den Herrn vor Augen habend, ja. Und im dritten Buch Mose schreibt Paulus auch, wie die Herren, die Israeliten umgehen sollen mit Sklaven, ja. Und zwar speziell mit Brüdern, die verarmt waren und sich selbst, die gezwungen waren, sich selbst zu verkaufen, ja. Sklaverei begeben mussten, ja. Aber auch hier schreibt Gott ganz klar zu den Israeliten, zu diesen Herren, ja, dass sie ihre Brüder, weil es eben doch ihre Brüder sind, nicht mit Gewalt über sie herrschen sollen, ja, sondern wie Tagelöhner sie behandeln sollen. Und ganz wichtig, nach 49 Jahren, ja, dann hat Gott verordnet, dass ein Erlassjahr kommt. Und bei diesem Erlassjahr, alle 49 Jahre, sollen alle Sklaven, ja, aus dem Volk Israel freigelassen werden und wieder zu ihrem Besitz kommen. Ja, das zeigt auch, gell, wie gut Gott es eigentlich trotzdem meint, gell. Speziell mit den Sklaven hier. Und wie die Herren eben umgehen sollen mit ihren Sklaven im Volk Israel. Immer, ganz wichtig, immer den Herrn fürchtend. Amen. Ja, das war oder ist wichtig eben für beide. Den Herrn vor Augen haben. Ja, und das ist eigentlich bei allen drei Gruppen, sagen wir mal, gemeinsam, Männer, Frauen, Kinder und Väter oder auch Eltern, Sklaven, Herren, den Herrn vor Augen zu haben. Amen. Ja, und es ist ein Herr über alle, ja. Kein Ansehen der Person. Das hat er betont, gell, in allen, für alle diese Gruppen. Amen. Ja. Ja, so viel von mir. Ich würde hier schließen und übergebe euch das Wort. Amen.